Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
In der kommenden Stunde hier am Mikrofon Martin Böttcher.
Und Vera Linz. Hallo.
Wir können zum Mond fliegen. Wir haben unsere komplette DNS entschlüsselt. Aber die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, die ist immer noch ein großes Missverständnis. Das weiß jeder, der schon mal versucht hat, einen Text von einer Software in eine andere Sprache übersetzen zu lassen oder an einer Spracherkennungssoftware wie Apples Siri verzweifelt ist. Wenn man aber genauer hinsieht, dann ist das, was die Maschinen bereits können, ziemlich beeindruckend. Sogar mit Tieren soll man in naher Zukunft reden können. Diese Mensch-Maschine-Kommunikation zwischen Utopie und Realität ist heute unser Thema.
Außerdem lassen wir uns erzählen, was in Rio de Janeiro auf der Internationalen Konferenz für investigativen Journalismus los war. Denn eins der Highlights dort war der Auftritt von Glenn Greenwald, dem ehemaligen Guardian-Mitarbeiter, der maßgeblich an der Veröffentlichung der Snowden-Dokumente zum Überwachungsprogramm PRISM beteiligt war.
Überwachung und kein Ende ist auch Thema unserer Kolumne Netzpolitik für Lustlose. Wir werden sehen, dass man nicht unbedingt jammern muss, sondern auch kreativ und witzig mit der NSA in Kontakt bleiben kann.
Ja, und die Musik heute hat unser Kollege Christian Grasse aus den Weiten des Netzes herausgefischt. Es geht von Indie-Folk über Soul bis zur Klassik. Am Anfang steht Elektropop vom quietschbunten Netlabel Maltan Records aus Tokio. Wir hören Tofu Beats mit seinem Track Number One im Avec Avec Remix. Ja, das mit der Tastatur klappt ja mittlerweile ganz gut, aber die direkte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, zwischen uns und unseren Computern und Smartphones, die lässt zu wünschen übrig. Auf die Spracherkennung am Handy kann man sich nicht verlassen, Übersetzungsprogramme spucken immer wieder seltsame Texte aus und die künstlichen Stimmen, die klingen auch so künstlich. Aber wenn man mal schaut, wie das noch vor ein paar Jahren war, sind die Fortschritte natürlich riesig und es geht im selben Tempo weiter. Ein Universalübersetzer steht in Aussicht und dann können wir hier in verschiedenen Sprachen moderieren. Ich zum Beispiel in Chinesisch und du, Martin, in Swahili oder Urdu oder sowas?
Urdu, ja. Genau, und trotzdem würde uns jeder, wenn er denn diesen Übersetzer besäße, verstehen. Wie weit wir davon entfernt sind und wie alt der Traum von der Übersetzungsmaschine schon ist, das erzählt uns Jochen Dreier.
Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig. Er lebt von Gehirnströmen. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird.
Der Babelfisch aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams ist einer der bekanntesten fiktiven Universalübersetzer. Ebenso berühmt ist das Gerät aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. Hier ist der Übersetzer allerdings eine vom Menschen erfundene Technik, die alle Sprachbarrieren auf der Erde im 22. Jahrhundert aufhob. Dadurch, so die Utopie, kam es zum Weltfrieden.
The Universal Translator is coming online, sir.
Seit den 40er Jahren gibt es Science-Fiction-Geschichten, in denen diese Art Übersetzer vorkommt. Und fast genauso lange wird wirklich an Universalübersetzern geforscht. Drei technische Schritte und Probleme müssen dafür gelöst werden. Schritt 1 ist das Aufzeichnen und richtige Interpretieren einer menschlichen Aussage vom Computer.
Breitband ist die beste Radiosendung der Welt.
Im zweiten Schritt muss dies dann grammatikalisch korrekt in die Zielsprache übersetzt und in Schritt 3 technisch verbalisiert werden.
Broadband is the best radio program in the world.
Die App GBGO für iOS und Android ist in diesem Bereich bereits sehr weit. Von Deutsch ins Englische ist aber nicht unbedingt ihre absolute Stärke. Vor allem nicht, wenn die Sätze weniger alltäglich werden und einen größeren Wortschatz benötigen.
Meine Mutter ist Experimentalphysikerin.
My mother is extramental fish.
Selbst die besten Systeme erkennen heute durchschnittlich noch ein Wort von 7 oder 8 Gesprochenen falsch. Doch bis zum 22. Jahrhundert, wie bei Star Trek, wird die Menschheit wohl nicht mehr auf einen funktionierenden Universalübersetzer warten müssen. Rick Gresham, Hauptverantwortlicher für Forschung bei Microsoft, stellte vor einem Jahr auf einer Konferenz in China ein aufsehenerregendes System vor. Es übersetzte nicht nur fast fehlerfrei aus dem Englischen ins Chinesische, sondern formulierte die Sprachausgabe sogar in Rashids eigener Stimme.
Again, the results are not perfect. There are in fact quite a few errors. There's much work to be done in this area.
Jubel für Rick Rashid und seinen Simultanübersetzer. Das hört sich erstmal fantastisch an, als könnte jeder von uns mit dem Sprachenlernen aufhören und sich ganz auf Software und Computer oder Smartphone verlassen. Aber wie funktioniert das alles überhaupt? Wie können unsere Geräte wissen, was wir von ihnen wollen? Denn um Sprache übersetzen zu können, muss man sie ja erst einmal verstehen. Was also versteht ein Computerprogramm unter Sprache? Wie verarbeitet es eigentlich unsere Worte?
Fragen, die wir mit Felix Burkhardt besprochen haben. Er ist Experte für Sprachsynthese am T-Lab in Berlin. Wie also kommt Sprache in den Computer, so wie es unser Autor Jochen Dreier gerade gemacht hat?
Okay, also wenn Sie in Ihr Smartphone sprechen, dann wird zunächst das Audiosignal zu den Servern übertragen, die Google oder Apple irgendwo auf der Welt stehen hat, weil die Prozesse doch so anspruchsvoll sind, dass die nicht komplett auf dem Smartphone ablaufen können. Dann wird zunächst aus dem Audiosignal werden Merkmale extrahiert. Also es werden alle 20 Millisekunden werden Werte extrahiert, die das Spektrum beschreiben dieses Signals. Und diese Werte werden dann noch umgewandelt und dann letztendlich verglichen mit Mustern, die von vielen anderen Menschen aufgenommen wurden im Vorhinein.
Was sind denn die größten Herausforderungen dabei? Warum funktioniert das mal gut und mal schlecht?
Also das Hauptproblem ist natürlich, dass jeder von uns sehr anders spricht. Selbst hintereinander, ne? Je nachdem, wie man gerade drauf ist und wie alt man ist und wer man ist und was für ein Dialekt man hat, wo man herkommt. Alles Mögliche ist wichtig dafür, wie ich Dinge ausspreche.
Nun ist ja Sprache an sich schon mehrdeutig und hängt auch sozusagen, die Bedeutung der Sprache hängt von der Situation ab, von der Stimmungslage und so weiter. Kann das System das auch irgendwie erfassen und wenn ja, wie?
Ja, nicht wirklich. Also es geht eigentlich derzeit nur über diese Mehrwortmodelle, also dass sich Trigramme oder Bigramm-Wahrscheinlichkeiten haben, welche Wörter aufeinander folgen. Aber die Verfahren haben derzeit keinerlei Verständnis von Semantik oder eine Art von künstlicher Intelligenz, die ihnen sagen würde, worum es jetzt gerade in dem Satz geht und was hier wahrscheinlicher ist.
Dass Computer uns verstehen, ist ja die eine Sache. Aber wie wird denn einem Computer das Sprechen beigebracht?
Das funktioniert im Prinzip mit denselben Verfahren, nur eben natürlich genau umgekehrt. Insofern, als dass jetzt erstmal die Stimme von einem einzigen Menschen genommen wird, der auch wieder viele Stunden spricht. Der spricht natürlich nicht irgendwas, sondern der liest dann Sätze vor, sodass der Text bekannt ist. Und wenn ich jetzt einen Satz synthetisch erzeugen will, dann suche ich aus dieser Datenbank die Wörter heraus, die wahrscheinlich am ehesten dem entsprechen, was gesagt werden soll. Also genau das wird wahrscheinlich nicht drin sein. Wenn es genauso drin ist, dann wird natürlich genau der Satz genommen. Ansonsten werden eben Teile aus dieser Datenbank rausgenommen.
Nun gibt es ja sehr viele verschiedene Menschen, die sehr verschieden sprechen. Gibt es da irgendwelche Kriterien, wonach Sie auswählen, wer da sozusagen das Vorbild für den Computer ist?
Um diese Sprachdatenbank aufzunehmen, ist es gut, einen geschulten Sprecher zu nehmen. Also in der Regel werden da Profi-Radiosprecher oder Schauspieler genommen. Und man hat natürlich schon das Ziel, dass quasi jeder seine Stimme zur Sprachsynthese verwenden kann. Aber das ist noch in den Kinderschuhen und es ist auch wirklich nicht jede Stimme dafür geeignet.
Was ist denn der Knackpunkt daran, einen Computer menschlich klingen zu lassen? Wo sind denn die Schwierigkeiten?
Hauptschwierigkeit liegt also tatsächlich daran, dass der Computer eben nicht weiß, was er da sagt. Er hat überhaupt kein menschliches Verständnis. Von daher betont er falsch und spricht auch falsch aus. Also es gibt ja Wörter wie, ich sag mal, Heroin oder Heroin oder Ohrrohr versus Ohr. Wörter, die gleich geschrieben sind, aber verschiedenes bedeuten und verschieden ausgesprochen werden. Das wirkt jetzt vielleicht sehr konstruiert. Aber in der Gesamtheit sind diese sehr seltenen Ereignisse, tauchen sehr häufig auf. Das nennt man das Large Number of Rare Events Phänomen.
Ist es denn das Ziel, dass sich diese Computerstimme dann so menschlich anhört wie der Mensch? Oder ist vielleicht auch eine Überlegung, dass man immer auch noch dieser Maschine eben das Künstliche anhören sollte?
Also solche Überlegungen gibt es unbedingt und ich finde die auch sehr, sehr klug, weil ich denke, dass oft die Menschen die Maschinen noch überfordern, weil sie sie eigentlich für intelligenter halten, als sie sind. Speziell, wenn sie jetzt mit einer Stimme reden, die sehr menschlich wirkt, aber kein Menschen sind, dann neige ich natürlich dazu, die Maschine zu überfordern. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, sie als Roboter zu kennzeichnen.
Vielen Dank an Felix Burkhardt, Experte für Sprachsynthese am Telekom Innovation Laboratory in Berlin.
Ja, und die erste Hürde auf dem Weg zum Universalübersetzungsgerät hätten wir hier in Breitband also schon mal genommen. Wir wissen jetzt, wie Computer unsere Worte zumindest technisch verstehen und von Klang in Text umwandeln können.
Und jetzt kommt der nächste Schritt. Ein Computer, eine Software, muss unser Deutsch in eine andere Sprache übersetzen. Wie das funktioniert, hat uns Stefan Busemann vom Language Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz erklärt. Also, wie kann man einer Maschine das Übersetzen beibringen?
Indem ich einfach riesig große Datenmengen sammle. Die stehen im Internet. Denken Sie zum Beispiel an die ganzen Gesetzestexte der Europäischen Union, die in sämtlichen Amtssprachen, die ja alle gleichberechtigt sind, zur Verfügung gestellt werden. Diese Texte kann man natürlich hernehmen, kann sie nebeneinander legen und kann dann solche Modelle bauen. Man sieht das Verfahren zum Beispiel, kennt wahrscheinlich jeder bei Google oder anderen Internet-Übersetzungsdiensten. Die sind nicht perfekt, aber man kann schon sagen, dass man die Texte, die da übersetzt werden, dass man grob eine Ahnung hat, was drin steht.
Und was wäre der Unterschied, wenn man jetzt verstehen würde? Also wenn der Computer verstehen würde, was gesagt wurde?
Ja, das Verstehen würde sich in die Richtung bewegen, in der man eigentlich Sprachwissenschaft betreibt. Das heißt also, man möchte gerne versuchen, herauszufinden, was die Struktur der Sätze ist und was die Bedeutung der Sätze ist. Man möchte also von der Textoberfläche wegkommen, weil eine Wort-zu-Wort-Übersetzung eigentlich gar nicht richtig gut funktioniert. Deswegen will man weg davon und will auf andere Ebenen gehen, die abstrakter sind, linguistische Ebenen, und dann auf dieser Ebene Übersetzung versuchen. Inwieweit man davon verstehen sprechen kann, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Wie können wir eigentlich bei Menschen feststellen, ob jemand etwas verstanden hat? Wir können ja auch nicht reingucken in den Menschen, sondern wir müssen uns überlegen, ich sage dem jetzt was und der tut, was ich sage. Daraus kann ich dann wiederum schließen, dass er offensichtlich verstanden hat, was ich gesagt habe. Und so ähnlich ist es auch beim Computer. Ja, ich gebe einen Satz rein. Und wenn er ihn korrekt übersetzt hat, dann kann ich mir überlegen, ob da so etwas wie Verstehen passiert ist.
Wenn man so einen Satz nimmt wie zum Beispiel Vera und Martin sitzen im Studio und führen ein Interview, wie würde da so ein Algorithmus vorgehen, so Schritt für Schritt, um so einen Satz zu verarbeiten?
Das kann man machen, indem man in einem vorgespeicherten Lexikon nachschlägt. Und man kriegt raus, das Wort sitzen ist da enthalten und siehe da, es ist ein Verb. Und man weiß auch, wenn man dort nachgeschlagen hat, dass es jemanden geben muss, der gesessen hat. Und es muss auch jemanden gegeben haben, der gefragt hat und möglicherweise auch jemanden, der gefragt worden ist. Und dann kann man andere Konstituenten in dem Satz identifizieren. Vera und, wie ist ihr Name?
Martin.
Martin, ja. aha, das sind diejenigen, die gesessen haben. Und das sind auch diejenigen, die gefragt haben. Und Stefan ist dann derjenige, der gefragt worden ist. So kann man dann also Beziehungen zwischen Konstituenten im Satz, also einzelnen Teilen im Satz, zum Verb herstellen. Und diese Beziehungen sind etwas, die bei der Übersetzung unverändert bleiben. Wenn man das auf diese Weise betreibt, dann wird man aller Voraussicht nach einen recht sauberen, grammatisch korrekten, übersetzten Satz bekommen.
Um es nochmal zusammenzufassen, die Vorarbeit, man muss unglaubliche Mengen von Beispielsätzen oder Beispielwörtern, so ein Lexikon aufbauen und darauf gründet sich dann die ganze Geschichte.
Sie müssen Grammatiken schreiben, also diese Beziehungen zwischen Verb und den Argumenten, also dem Subjekt und dem Objekt eines Satzes, das muss über Regeln erfasst werden. Und das müssen Sie für die Ausgangssprache machen, aus der heraus Sie übersetzen wollen und natürlich auch getrennt und nach anderen Regeln eben für die Zielsprache, in die Sie übersetzen wollen. Da ist also richtig viel Manpower gefragt und das ist sehr teuer.
Da wären wir also wieder beim Geld. Stefan Busemann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über komplizierte maschinelle Übersetzung. Vielen Dank für das Gespräch. Wer es mit Menschen nicht so hat, der ist an Übersetzungen anderer Sprachen vermutlich nicht sonderlich interessiert. Aber auch für den haben wir gleich was. Ein Übersetzungscomputer, mit dessen Hilfe man Tiere verstehen kann. Ja, das gibt's wirklich.
Ja, da bin ich gespannt. Zuerst aber gibt's hier Musik und zwar von der Secondhand Marching Band. Bis zu 16 Mitglieder hat die Indie-Folk-Band aus Glasgow. Und ihr Motto lautet, alles selber machen. Outfits, Aufnahmen und Konzerte in Eigenregie. Und das jetzt schon seit 6 Jahren. Die Secondhand Marching Band, ihre aktuelle EP heißt genauso wie das eben gehörte Stück We Will Convince You und erschien Ende September im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Die Links zu diesem Song und zu allen anderen Songs hier in Breitband natürlich wie immer auf breitband.deradio.de. Ja, Martin, nun die Frage aller Fragen. Wie hältst du es mit dem Haustier? Hast du eins?
Ich hatte bis vor kurzem eine Katze, ja.
Und wusstest du immer, was sie wollte, wenn sie gemaunzt hat? Und hat sie dich vor allem verstanden?
Also Ich wusste oft, was sie wollte, wenn sie gemaunzt hat. Sie will nämlich entweder dann fressen oder sie wollte gekrault werden. Und ich bin mir auch sicher, dass sie mich verstanden hat, aber sie hat natürlich trotzdem nie das gemacht, was ich wollte.
Naja, vielleicht hätte das ja geklappt, wenn ihr euch richtig unterhalten hättet können, so sprachlich, weißt du. Also die Vision eines echten Gesprächs zwischen Mensch und Tier, die soll nämlich tatsächlich auch bald Wirklichkeit werden. Ich persönlich glaube nicht dran.
Ich persönlich glaube da auch nicht dran, ich kann mir es nicht vorstellen.
Aber der US-amerikanische Biologe Con Slobodchikov, der glaubt daran und der hat jahrzehntelang schon daran gearbeitet, die Kommunikation von Präriehunden zum Beispiel und anderen Arten zu dekodieren. Und sein Fazit lautet, es wird in absehbarer Zeit technologische Geräte geben, die es uns erlauben, mit Tieren zu sprechen. Wie sich das anhört, das hat Lennart Pyritz recherchiert. Er nun über den Traum des modernen Dr. Dolittle.
Was will uns dieser Präriehund sagen? Con Slobodchikov, emeritierter Professor für Verhaltensbiologie an der Northern Arizona University, versteht das aufgebrachte Erdhörnchen.
My guess is human, dog, coyote.
Mensch, Hund, Kojote? Die Bedeutung der drei Alarmrufe hätten wohl die wenigsten Menschen korrekt dekodiert. Doch Slobodchikov hat Erfahrung und Zuversicht, dass wir dank Technologie bald alle zu Dr. Dolittle werden könnten.
Je nachdem, wie viel Forschung und Geld investiert wird, denke ich, dass wir in 5 bis 10 Jahren Geräte haben können, die es uns erlauben, mit Hunden und Katzen zu sprechen, vielleicht sogar mit Nutztieren.
We could talk to the animals, learn their languages, maybe take an animal degree. I'd study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea.
Erfahrung und Zuversicht schöpft der Biologe aus jahrzehntelanger Forschung zu Kommunikation und Sozialverhalten von Präriehunden in den Grassteppen der USA. Die haben es ihm ermöglicht, aus den Alarmrufen eine Art Wörterbuch für Präriehündisch zu erstellen. Dafür machten er und seine Studenten Video- und Lautaufnahmen, wenn die Tiere potenziellen Angreifern begegneten, und analysierten diese am Computer. Dabei zeigte sich,
in den Alarmrufen stecken Informationen über die Art des Angreifers, zum Beispiel Kojote, Mensch oder Hund. Präriehunde geben aber auch Informationen über die Größe und Gestalt eines Angreifers weiter, zum Beispiel ob ein Mensch groß und dünn oder dick ist. Das Gleiche gilt auch für Farben, ob ein Mensch ein blaues oder gelbes Hemd trägt.
I would converse in polar bear and python, and I would curse in fluent kangaroo. If people ask me, can you speak rhinoceros? I'd say, of course-eros. Can't you?
Ähnliches Geschick vermutet Slobodchikov auch bei anderen Tierarten.
Wir haben nicht richtig zugehört und nicht die richtigen Experimente gemacht, um das herauszufinden. Ich glaube, in Zukunft wird sich zeigen, dass Hunde, Katzen, Delfine, Wale, Schimpansen, Papageien und viele andere Tiere sogar noch komplexere Sprachfähigkeiten als Präriehunde haben.
Der Verhaltensbiologe rechnet damit, dass es in 5 bis 10 Jahren Geräte in der Größe eines Handys oder Apps geben wird, die zwischen Tier und Mensch übersetzen. Eine Art technologisches Pendant zum Babelfisch aus Douglas Adams' Roman Per Anhalter durch die Galaxis.
Für Präriehunde haben wir so ein Gerät bereits gebaut, mit künstlicher Intelligenzsoftware und statistischen Verfahren. Wenn die Tiere einen Alarmruf ausstießen, analysierte das Gerät alle Lautkomponenten und teilte uns mit, was der Präriehund gesagt hat.
Das System funktioniert auch in die andere Richtung.
Wir können etwas in das Gerät für die Präriehunde hineinsprechen und die Software produziert dann einen Laut, der unsere Mitteilung für die Tiere verständlich wiedergibt.
If I spoke slang to orangutans, the advantages any fool on earth could plainly see. Discussing Eastern art and dramas with intellectual llamas, that's a big step forward, you'll agree.
Die Technologie könnte einerseits helfen, den Geschmack des eigenen Haustiers besser zu treffen.
Ein Hund könnte Wuff sagen und dann würde das Gerät in Englisch, Deutsch oder irgendeine andere Sprache übersetzen. Zum Beispiel, ich würde heute Abend gerne Hühnchen essen.
Slobodchikov sieht aber auch ernsthaftere Anwendungsfelder. Er hofft, dass nicht mehr Millionen Haustiere jährlich wegen Verhaltensauffälligkeiten eingeschläfert würden. dass die Menschen Tiere nicht mehr als instinktgesteuerte Roboter oder Gebrauchsgut betrachten.
Ich denke, diese Übersetzungsgeräte werden zeigen, dass Tiere tatsächlich denken und schlussfolgern können, dass Tiere empfindsame Wesen sind. Und ich hoffe, sobald wir anfangen, mit Tieren zu kommunizieren, werden wir respektvoller mit ihnen umgehen.
Ja, verstehen ist die eine Sache, aber ob Hunde und Katzen und Enten vor allem dann auch wirklich tun, was wir ihnen sagen, das wollen wir mal sehen in der Zukunft. Das war Lennart Pyritz über die zurzeit noch einigermaßen futuristisch anmutende Forschung in Sachen Mensch-Tier-Kommunikation.
Folk, Soul, Rock und Pop. Irgendwo dazwischen ist der Amerikaner Josh Garrels zu finden. Und weil ihm das noch nicht genug Musikgenres sind, lässt er seine Stücke auch noch remixen. Love and War, B-Sides and Remixes heißt seine neue EP. Darauf findet sich auch dieser Zungenbrecher-Song hier, Cynicism. Cynicism von Josh Garrels aus Portland. Seine aktuelle EP Love and War, B-Sides and Remixes hat uns das Musikblog Frostclick empfohlen. Und diese Empfehlung reichen wir hiermit gerne weiter. Wer sich musikalisch angesprochen fühlt, Download-Links finden sich bei uns auf breitband.deradio.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Theresa Sickert. Hallo.
Hallo.
Ja, bei uns ging es ja eben noch um die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen. Und damit ist natürlich immer verbunden, dass Menschen und Computer mit Daten füttern. Unsere Mailkontakte, Standortdaten, unser Suchverhalten und so weiter. Alles Informationen, wie wir heute wissen, an denen auch Geheimdienste massenhaft interessiert sind. Enthüllt wurde der Überwachungsskandal vom ehemaligen NSA-Mitarbeiter Snowden, und der Guardian-Journalist Glenn Greenwald hat das Ganze journalistisch aufbereitet und der widmet sich jetzt neuen Projekten, Theresa.
Glenn Greenwald gründet einen neuen Online-Mediendienst zusammen mit den amerikanischen Investigativjournalisten Laura Poitras und Jeremy Scahill. Investor ist der milliardenschwere eBay-Mitgründer Pierre Omidyar, der sich bereits seit mehreren Jahren für investigativen Journalismus einsetzt. Er war es auch, der die Kooperation am Mittwoch auf seinem Blog bekannt gegeben hat. Der Journalist Thilo Jung bekam am Donnerstag Jeremy Scahill vor die Kamera und konnte ihm erste Informationen über die Arbeit des neuen Mediendienstes entlocken.
We're trying to bring people on board based on a proven track record of great journalism and trying to create a space for them where they can do that journalism without being hindered by bureaucratic institutions or processes.
Bei dem Mediendienst soll es keine hierarchischen, sondern flache Strukturen geben, unter denen sich die Journalisten frei entfalten können. Wann genau der Dienst startet, ist noch offen.
Ja, und das ausführliche Interview von Thilo Jung mit Jeremy Scahill zu dem neuen Mediendienst verlinken wir auf breitband.deradio.de. Und wir bleiben beim Thema. Journalisten und ihre Quellen begeben sich unter Umständen in Lebensgefahr, wenn sie brisante Informationen enthüllen. Und deshalb fordern Aktivisten immer wieder den Schutz von Whistleblowern. Ein kleiner Schritt in diese Richtung wurde diese Woche getan.
Die Freedom of the Press Foundation, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für eine freie Presse einsetzt, hat am Dienstag eine Open-Source-Software für Redaktionen gelauncht, die es Whistleblowern ermöglicht, sensible Informationen anonym loszuwerden. Secure Drop kann von Redaktionen kostenlos oder gegen eine Spende genutzt und wegen seines offenen Quellcodes an die Bedürfnisse der Redaktionen angepasst werden. James Dolan, einer der Programmierer und Computer-Security-Spezialist, sagt, Secure Drop sei die sicherste Verbindung zwischen Hinweisgebern und Redaktionen, die ihm bekannt sei. Die Hoffnung ist, dass durch das Tool mehr Hinweise gegen Menschenrechtsverstöße, Korruption oder Datenmissbrauch ihren Weg in die Medien finden.
Und das letzte Thema, die einen wollen Informationen teilen und sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Andere sehen das ein bisschen kritischer, vor allem wenn es um File-Sharing geht. Dazu gibt es jetzt mal wieder Neuigkeiten.
Ja, denn Gary Fung, der Gründer der kanadischen Torrent-Suchmaschine IsoHunt, hat gestern auf seinem Blog die Schließung angekündigt. IsoHunt unterstützt das Auffinden und Tauschen von Dateien im Internet. Die Plattform listet auch viele illegal verbreitete Kopien von Serien und Filmen und deshalb befanden sich die Seitenbetreiber jahrelang in einem Rechtsstreit mit der Motion Picture Association of America oder auch kurz MPAA, die die größten Filmproduktionsgesellschaften Amerikas wie zum Beispiel Disney oder Universal vertritt. Der Rechtsstreit wurde nun mit einem Vergleich zwischen MPAA und IsoHunt beigelegt, mit einer Strafe von 110 Millionen US-Dollar für IsoHunt als Strafe. Die Filmbranche feiert nun das Ende von IsoHunt und die Zukunft des legalen Handels mit Filmen im Netz.
Vielen Dank, Theresa Sickert. Alle Links zu diesen Medien und Meinungen wie immer auf breitband.deradio.de. Und nach den Aufregerthemen jetzt etwas klassische Musik zur Beruhigung.
Thank you.
Klavierklänge bei Breitband. Hört man ja wirklich sehr, sehr selten hier, ne?
Finde ich auch. Vadim Chaimowitsch ist das mit der Ballade Nummer 4, Opus 52 von Frédéric Chopin. Und am Donnerstag jährte sich ja der Todestag des weltbekannten Pianisten und Komponisten zum 164. Mal. Das heißt, Chopins Werke sind längst gemeinfrei und gehören im Grunde jedem von uns.
Damit man nun aber nicht nur die Noten, sondern auch die Musik für jeden frei zugänglich kriegt, sammeln Klassikfans gerade Spenden im Netz. Für das Chopin Project sind auf der Finanzierungsplattform Kickstarter $90.000 zusammengekommen. Damit sollen alle Musikstücke Chopins aufgezeichnet und frei für jeden zugänglich im Internet veröffentlicht werden. Wer sich beteiligen will, die Aktion endet morgen. Links zur Musik und zum Chopin Project finden sich bei uns auf breitband.deradio.de.
Breitband Besprechung.
Ja, und wir haben es schon in den Medien und Meinungen gehört, der NSA-Skandal war auch in dieser Woche wieder für Schlagzeilen gut. Allerdings ging es diesmal nicht um weitere Enthüllungen, sondern um den Journalisten Glenn Greenwald, der, wie nun bekannt wurde, den Guardian verlassen hat, um neue Pläne umzusetzen.
Doch bevor er dies öffentlich machte, trat er noch auf der Global Investigative Journalism Conference in Rio de Janeiro auf. Dort trafen sich in dieser Woche nämlich etwa 1000 Journalisten aus aller Welt. Es ging, wie der Name schon sagt, um journalistische Recherche, Tiefenrecherche. Unser dänischer Kollege Henrik Moltke war vor Ort. Und bevor wir gleich zu Greenwald kommen, zuerst die Frage an Henrik, wie denn das Überwachungsthema von den Journalisten auf der Konferenz wahrgenommen wurde.
Ja, das war ziemlich interessant, weil das alles jetzt dieses Jahr passiert ist, hat man ganz stark gefühlt, wie diese NSA-Affäre alle Journalisten berühren und wie sich alle irgendwie unsicher fühlten jetzt, wie sie kommunizieren mit ihren Quellen, miteinander, mit ihren Medien und so weiter und dass das Internet nirgendwo sicher ist. Wir haben viel darüber gesprochen, wie zum Beispiel in einem Land wie Russland oder Kolumbien, Mexiko oder in Afrika, wenn man da mit organisierter Kriminalität recherchiert und Korruption untersucht, dann hat man vielleicht ein anderes Bild von einem Feind oder Überwachungspotenzial, aber irgendwie hat man doch gesehen, wie in alle verschiedenen Fälle Überwachung von Internet ein Problem ist und deshalb gab es viele Workshops über Sicherheit, Verschlüsselung und so weiter und alle Journalisten, auch die, die zum Beispiel mit Drogen und Korruption in Mexiko und so weiter, wollen auch wissen, wie sie sich dagegen beschützen können und sowas wie PGP-Schlüssel, Tor und Verschlüsselung von Festplatten umgehen. Und ja, ich habe das Eindruck hier gehabt, dass ganz viele Journalisten sich fast ohnmächtig fühlen und Angst um ihr Leben haben, jetzt, dass es klar geworden ist, dass niemand sicher im Internet kommunizieren kann.
Einer der Stars der Konferenz war ja Glenn Greenwald, der durch seine Artikel im Guardian rund um die Snowden-Enthüllungen weltbekannt geworden ist. Worüber hat er gesprochen?
Ja, also er hat ein ziemlich gutes Gespräch gemacht, wo er so wirklich die Hauptthemen deutlich gemacht hat. Also er meint, dass Journalismus heute stark beschädigt ist und er hat als erstes Beispiel gesagt, dass die New York Times in 2004 die erste NSA-Geschichte zurückgehalten hatte, obwohl sie Dokumente hatten. Aber die Redakteure haben sich dann von Präsident Bush überzeugen lassen, dass die das nicht veröffentlichen sollten, dass die nationale Sicherheit gefährdet wäre, wenn das auskam. Und er meint, dass die Zeitung und die großen Medien öfter so sich zögern, bevor sie sowas veröffentlichen und dass das genau die Rolle ist, dass die Medien spielen sollen, sowas zu entdecken. Und ich habe ein kleines Beispiel hier von seiner Rede.
Dass so eine große und einflussreiche Nachrichten- und Medieninstitution wie die New York Times so eine wichtige Geschichte so lange zurückhält und sich den Forderungen der Regierung beugt, hat nicht nur gezeigt, dass da irgendwas schiefläuft, sondern dass Medien fundamental beschädigt sind. Und das betrifft nicht nur Amerika, sondern die westliche Presse allgemein.
Und was will Glenn Greenwald dagegen tun? Hat er darüber etwas gesagt?
Er hat schon ziemlich viel getan. Also die ganze NSA-Affäre ist ja damit angefangen, dass Snowden seine Artikel, also die Artikel von Glenn Greenwald und seine Blogposten gelesen hatte und hat sich dann in Kontakt gesetzt mit Laura Poitras und Greenwald. Und er hat gesagt, dass die meisten konventionellen Reporter nicht ihre Meinung ausdrücken und klare Stellungnahmen nehmen zu einer Geschichte und meint, dass es jetzt Zeit ist, irgendwie die alte Regeln der Straße herauszufordern. Und er hat auch gesagt, dass er Snowden unterstützt und dass er Snowden persönlich, wie sagt man, er fühlt sich persönlich verantwortlich für Snowden und dass er jeden Tag mit Snowden redet. Und er hat die US-Regierung sehr stark kritisiert, dass die jetzt strafrechtliche Maßnahmen gegen Snowden aufnehmen. Dann hat er aber auch gesagt, dass das Journalismus gerade in einem goldenen Zeitalter sich befindet, obwohl diese großen Medien und große Institutionen harte Zeiten erleben.
Yeah, I mean, I think one of the most exciting and encouraging things is that all of these old media institutions are failing and dying.
Ich denke, es ist ziemlich aufregend und auch ermutigend, dass nun immer mehr Medien scheitern und sterben. Das sollten wir feiern, denn diese Institutionen müssen endlich darüber nachdenken, was sie besser machen können. Es gibt nun viele neue Medienunternehmen, die jungen Journalisten eine Chance geben. Das Unternehmen Scheitern ist also kein Beleg dafür, dass der Journalismus stirbt. Ganz im Gegenteil, er blüht auf und geht einfach woanders hin.
Henrik, aber dann ist ja herausgekommen, dass Greenwald den Guardian verlässt und sein eigenes Medium mit eBay-Milliardär Pierre Omidyar gründen will.
Ja, das war ganz interessant, weil das ist direkt nach dem Konferenz passiert und man fühlte auch schon beim Konferenz, dass es diese Spannung zwischen Greenwald und Guardian gab. Also beide Guardian und Greenwald waren unter mehr und mehr Druck und vielleicht deshalb auch trennt sich jetzt Greenwald und will jetzt dieses neue Medium mit Omidyar gründen. Und das ist ja interessant, dass er denkt, dass man mehr unabhängig werden kann, obwohl er jetzt 100% finanziell von diesem Silicon Valley-Typ abhängig wird. Und ich frage mich auch, ob man zum Beispiel über eBay eine kritische Geschichte machen kann, wenn PayPal ist ja auch Teil von eBay, wenn jetzt eine Riesengeschichte gibt, dass PayPal alle Transaktionen an der NSA weitergeben, werden die dann diese Geschichte erzählen? Das ist alles ganz unklar und das muss irgendwie für Greenwald ganz, er ist ja Jurist, er ist ja Anwalt, deutlich werden, wie sie unabhängig bleiben können, obwohl sie Geld von diesem US-Milliardär nehmen müssen, um ein unabhängiges Medium zu schaffen. Und das wird alles sehr, sehr spannend, finde ich.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Henrik Moltke direkt aus Rio de Janeiro von der Global Investigative Conference.
Investigativ gehen wir hier bei Breitband ja auch immer auf die Musiksuche. Unsere Musikredakteure durchforsten das Netz nach frischen Klängen, bis sie fündig und zufrieden mit ihrer Ausbeute sind. Und so kam auch dieses Stück hier zum Vorschein. Holla von Wally Clark. Up jumps the rhythm and young punks get lit.
entspannt. Netzkultur.
Überwachung, dieses Thema tauchte immer wieder in dieser Sendung auf. Und Sie sehen, das ist immer noch ein Thema, für uns jedenfalls. Doch hat sich das nicht eigentlich längst totgelaufen? Haben die meisten unter uns in der Bevölkerung nicht längst die Kröte Überwachung geschluckt?
Das haben wir uns gefragt und für unsere Kolumne Netzpolitik für Lustlose Matthias Finger losgeschickt. Der hat sich mal umgehört, wie das andere Menschen sehen und tatsächlich auch noch so etwas wie Protest gefunden.
Ich meine, dass Deutschland oder sonst irgendein Staat gar nichts dagegen macht.
Wenn die Regierung es gut findet, dann gut, dann soll sie sich halt abhören lassen.
Unsere Regierung darf uns ja nicht abhören, deswegen lassen die anderen ja abhören. So, und dann tauschen die einander aus. Das ist so eine Tauschbörse, wie so Postkarten- oder Briefmarken-Tauschbörse.
Und es gibt ein einziges Land, das sich traut, was dagegen zu tun.
Tief verärgert hat Brasiliens Präsidentin Rousseff ihren für Mitte Oktober geplanten Staatsbesuch in den USA abgesagt.
An sich ist ein Statement.
Der US-Geheimdienst NSA soll die Präsidentin ausspioniert haben.
Ebenso wie die staatliche Erdölfirma Petrobras.
Da wollte Brasilien ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Es ist auch eine starke Wirkung nach außen vor allem.
Die brasilianische Präsidentin möchte auch einen sicheren E-Mail-Service schaffen, um ausländische Spionage zu verhindern.
Das machen die Brasilianer anders, weil sie es einfach ganz emotional machen. Die feiern sich einfach mehr.
Die grenzen sich jetzt ein bisschen ab, um ein bisschen aufzuholen. Ne? Mit Öl und sowas haben die auch, wo die Amerikaner nicht ran sollen. Das passt ganz gut, gerade mal Nein zu sagen oder nicht mitzumachen.
Und hier wird überlegt, abgewogen, was ist gut, was ist schlecht.
Ich wäre auch dafür, dass Angela Merkel, jetzt wo sie wieder gewählt worden ist, da mal ein bisschen aktiver sich gegen ihren großen Bruder Amerika stellt und sagt, so, das geht nicht.
Dann finde ich, sollte die Regierung da was machen. Da kann ich als Einzelner jetzt nicht so wirklich was gegen machen.
Es ist weitgehend geregelt und das wird uns so gesagt. Was soll ich denn machen?
Na, durch sein eigenes Verhalten kann man sich schon wehren oder das zumindest probieren.
Scaremail ist eine Browser-Erweiterung. Sie erstellt gruselige E-Mails, um die Überwachung durch die NSA zu stören. Zu jeder Signatur fügt sie eine durch Algorithmen erstellte Geschichte hinzu, die die Suchworte der NSA beinhaltet.
Er erinnerte sich an seinen Agenten. Und das orange Gitter betrog uns mit einem Kind in seiner Frau. Seine häuslichen nuklearen Entdeckungen fühlten sich an wie die Sicherung eines Warenzentrums für Tsunami. Heute Nacht.
Ist lustig, aber ob das wirklich was bringt, ob die jetzt dann sagen, oh, das wird uns alles zu viel, glaube ich nicht.
Und zwar kann man von der Seite Hello NSA auf die sozialen Netzwerke verdächtige Kommentare schicken. Auf die die NSA zum Beispiel reagiert, da kommt halt nur Müll raus.
Hör auf, meine Liebe als Geißel zu nehmen. Meine Gefühle sind wie ein Tornado aus einem fundamentalistischen Lauffeuer.
Denen einfach noch mehr Daten zu geben, finde ich total absurd.
Dann von den Regierungen, da kommt nichts. Also David Cameron will ja jetzt sogar gegen den Guardian vorgehen.
Das, was passiert ist, hat die nationale Sicherheit beschädigt. Der Guardian hat das zugegeben. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss sollte das überprüfen und Empfehlungen abgeben.
Also ich finde das alles völlig absurd, weil der Guardian hatte ja erstmal alles aufgedeckt mit der NSA und der Greenwald war, glaube ich, der Journalist. Der hat jetzt eh ein besseres Angebot bekommen und verlässt auch den Guardian.
Matthias Finger mit einer Stimmungslage zum Thema Überwachung und einigen Tipps für den Protest. Und damit sind wir fast am Ende dieser Breitbandausgabe. Die letzte Musik, Martin, scheint mir dir gewidmet zu sein, denn sie kommt aus Japan und genau da bist du ja bald.
Genau, in ein paar Wochen bin ich da.
Auf Suche nach Musik oder was machst
ja,
du
da? Ja, auch auf der Suche nach Musik, aber nicht, wie man denken könnte, jetzt nach japanischer Musik, sondern die Japaner sind ja so gut organisiert. Die haben zum Teil Sachen aus Deutschland auch und aus Europa, die wir hier gar nicht mehr haben. Und die findet man dann so richtig kleine, ja, ganz besondere Stückchen.
Werden wir dann vielleicht hier in der Sendung auch zu hören bekommen. Jetzt aber erst einmal nochmal das musikalisch ziemlich abgedrehte Netlabel Maltine Records. Das hatten wir ja schon öfter mal vorgestellt. J-Pop, Hip-Hop und verspielte Elektro-Sounds kommen da immer wieder ans Tageslicht. Und so auch die aktuelle Veröffentlichung von Tofu Beats. Zum Abschluss dieser Sendung hören wir All I Wanna Do hier im Osamu Ansei's Dream Dub Remix.
Schwere Geburt. Ja, und das war's dann hier mit Breitband. Es verabschieden sich Martin Böttcher
und Vera Linz.
Und hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und mit Kakadu. Nach unserem Freund Tofu Beats. Nicht mit Kakadu, mit der Deutschlandrundfahrt. Mann, ja, so bin ich schon drin im Sonntagsmodus.